Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen.
Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Mein Name ist Thorsten Hamer, ich bin Schauspieler und seit der Spielzeit 2022/2023 fest im Ensemble hier in Memmingen. Und wir haben heute, wo ich diese Anmoderation aufnehme, den 3. Februar, Tag der Premiere von Arthur Schnitzlers Der Reigen in der Inszenierung von unserer Intendantin Christine Hofer. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass Sie jetzt so lange nichts mehr von uns gehört haben, was diverse Gründe hatte. Zum allererst war ich zwischenzeitlich erkrankt und konnte so keine neue Folge aufnehmen. Jetzt bin ich wieder fit, bin wieder da. Es ist viel passiert, wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, hat die Findungskommission eine Entscheidung getroffen, hat die Entscheidung getroffen, Christine Hofer und Alexander May nicht zu verlängern. Die Interimszeit endet also nach 2 Jahren. Zu diesem Thema werden wir in einer separaten Folge sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen. Die Gespräche, die Sie jetzt hören, sind alle aufgenommen zu einem Zeitpunkt, wo diese Entscheidung noch nicht klar war. Ich freue mich jetzt mit Ihnen gemeinsam auf eine schöne Folge mit 2 spannenden GesprächspartnerInnen. Bei mir zu Gast unter anderem Madita Skülfort, die Regieassistentin, die auch im Reigen die Regieassistenz übernommen hat, eine großartige Stütze und Unterstützung für diese Produktion und für alle Produktionen, die sie betreut, wie auch ihre KollegInnen in diesem Bereich, die Regieassistenten. Regieassistentinnen sind wahnsinnig wichtig, um den Probenprozess zu begleiten. Und ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit einem Dramaturg mit wahnsinnig viel Erfahrung schon. Sven Kleine ist bei uns, er ist Dramaturg und zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Also Vorhang auf für Sven Kleine. So, unser Dramaturg Sven Klein ist bei uns. Hallo Sven.
Hallo, grüß dich. Schön, hier zu sein.
Ja, schön, dass du es geschafft hast. Du hast wahnsinnig viel zu tun, weil du machst nicht nur die Dramaturgie, du bist auch zuständig für Marketing, Presse. Habe ich was vergessen?
Ja, das sind Marketing, also Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit und auch ein bisschen Marketing. Das ist bei uns sozusagen, da arbeite ich eng mit der Ina zusammen, der Katharina Graf, und ist auch so ein bisschen noch ein Bereich. Und Dramaturgie, also es ist ein richtiger Hybrid-Job sozusagen.
Genau, wie geht's, erste Frage, wie geht's dir in Memmingen?
Also ich finde es unheimlich spannend, weil ich jetzt die 20 plus Jahre zuvor wirklich rein als Dramaturg gearbeitet habe. Und Memmingen mir jetzt gewissermaßen die Möglichkeit geboten hat, tatsächlich über diesen Tellerrand hinauszublicken. Und auch, es sind ja schon Nachbarbereiche auch am Theater, also mit dem ich immer eng zusammengearbeitet habe, aber diesmal tatsächlich wirklich in der Funktion auch von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt mal, ich sag mal, gleichzeitig ausbildend diesen Job wahrzunehmen. Also ich muss mich natürlich auch reinfuchsen, das ist ganz klar. Es ist auch vieles Neue dabei, aber das finde ich toll, weil ich auch schon im vorgerückten Alter und hatte ich jetzt vor ein paar Jahren, hätte ich damit gar nicht gerechnet, dass ich auch nochmal so ein bisschen das Tätigkeitsfeld wechsle. Ja, okay. Aber das finde ich wirklich spannend und klar, es ist im Moment noch auch diese ganze Phase der Einarbeitung, der Eingewöhnung läuft noch. Aber ich hoffe, dass ich da jetzt auch oder weiß auch, dass ich da jetzt zunehmend auch Sicherheit bekomme und so in den Arbeitsabläufen, die mir eben bis zu dieser Spielzeit noch nicht so geläufig waren. Ja. Ne?
Verstehe. Und du bist Dramaturg von Haus aus quasi. Wie lange bist du jetzt am Theater insgesamt?
Also mit der in Anführungsstrichen Ausbildung, also den ersten Hospitanzen jetzt knapp 25 Jahre Jubiläum.
Ja. Okay, und wie wird man Dramaturg oder wie bist du Dramaturg geworden?
Ja, wie wird man? Das ist spannend, weil, also spannend für mich die Frage, wenn ich heute mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen spreche, die das richtig so als Ausbildungsweg beschritten haben. Zu meiner Zeit gab es noch nicht so, also es gab natürlich Theaterwissenschaften auch, klar, es gab auch angewandte Theaterwissenschaftsstudien. Aber der Weg häufig damals lief noch einfach über ein geisteswissenschaftliches Studium und dann bei mir vor allen Dingen einfach über Freunde, Mitschüler, mit denen ich nach Berlin gegangen bin in den frühen 90ern. Und da war speziell ein Kollege, ein Schulkollege, der dann an der Ernst Busch studiert hat, Regie. Und der dann irgendwie anfing und sagte: Mensch, hier mach doch mal, nicht immer hier in deinem verstaubten Institut der Literaturwissenschaft, was ich damals studierte, mach doch mal was Konkretes, sei doch mal mir mal so Dramaturg, einfach so für Umme natürlich und als eine Art frühe Hospitanz. Und damit hat es angefangen und der Theater. Das Theatervirus schlägt ja schnell zu. Wenn man erstmal infiziert ist, dann gibt es ja kaum noch ein Zurück. Und so war es bei mir dann auch. Nach kurzer Zeit war ich auch auf Theater, solche Sachen, war ich dann voll drin und dann gab es nichts anderes mehr eigentlich.
Wo kommst du ursprünglich her? Weil du sagst, du bist 90er nach Berlin gekommen. Wo kommst du eigentlich her?
Gebürtiger Mittelhesse, aber aufgewachsen in Flensburg. Also ich würde mich auch als Nordlicht bezeichnen. Und ja, da hat sich so die Uhr gedreht dann. Also aufgewachsen im Norden, studiert und erste Theaterführung im Osten. Und die erste Anstellung hatte ich dann im Süden in
In Erlangen war dein erstes Haus.
Ja, das war das erste Festengagement.
Jetzt interessiert mich auch schon der Zugang zum Theater, weil ich finde ja, Dramaturgen sind ja vor allem in Deutschland gang und gäbe, aber in England zum Beispiel ja nicht so häufig. Woran liegt das? Was meinst du?
Ich glaube, das kann man ganz klar festmachen an der Geschichte und Struktur des deutschen Stadttheaters. Also ich denke, das ist untrennbar eigentlich verbunden. Das ist nämlich interessant, wenn man irgendwie im Ausland unterwegs ist, Frankreich oder England, und man sagt dann so, schon die Übersetzung ist total komisch, weil wenn ich sage, I'm a Dramaturg oder je suis dramaturgisch oder wie es da heißt, dann sagen die, ah, okay, du schreibst Stücke. Kommt als erstes immer, du bist sozusagen Dramatiker. Und dann, nee, dann erkläre ich, und dann gibt es eben auch so Hilfsübersetzungen, Conseiller Dramatique oder so, also dramatischer Berater, dramaturgischer Berater. Daran sieht man, das ist tatsächlich wirklich haftet sozusagen an dem deutschen Stadttheatersystem oder deutschsprachigen. Das ist ja auch wirklich sonst, ist ja relativ einmalig ist. Also so diese wirklich hauptsächlich staatlich finanzierten Häuser, die dann mit Ensemble arbeiten oder so. In Frankreich, glaube ich, gibt es eine solche Institution, die wirklich ein festes Ensemble hat oder so. Ansonsten ist ja dieses Kompanie System mit Gastspielen dann durchs ganze Land und so. Das ist ja die Normalität. Und ich glaube, deshalb ja, ist es gewissermaßen verbunden damit, ne? Und so ist es entstanden, dass man so eine Funktion hat, die in diesen Stadttheatern dann tatsächlich immer so eine Verbindungs-Scharnierfunktion hat. Also so würde ich das auch, oder Relais. Könnte vielleicht sagen, so eine Relaisfunktion immer zwischen vermittelnd und austauschend, zwischen der Produktion und dem Haus, zwischen den Schauspielern und dem Team der Regie vor allen Dingen, zwischen dem Publikum und dem, was das Haus darstellt. Also immer zu vermitteln gewissermaßen. So sehe ich auch so eine der. Ja, ist ein bisschen allgemein ausgedrückt, aber eine der Hauptfunktionen eigentlich.
Und wenn du mehr ins Detail gehst, also wenn man jetzt mal konkret, du bist mir ein Stück zuständig, was genau ist deine Aufgabe als Dramaturg dann?
Also es beginnt im Grunde mit den ersten, also es beginnt schon aus dem aus dem Haus heraus, sage ich jetzt, ja, man sagt auch immer so, aus dem Betrieb heraus, aber es klingt ein bisschen, als ob wir Dosen herstellen. Aber also aus dem Haus heraus beginnt es erstmal damit schon, dass man erst das Programm mitgestaltet, was ja schon auch eine wichtige Aufgabe ist. Das ist von Haus zu Haus natürlich völlig unterschiedlich.
Also Programm, du meinst den Spielplan jetzt?
Genau, genau. Das ist einfach, was wird gezeigt im Theater. Und also das sind jetzt so klassische Sachen. Ne? Und das natürlich mit der künstlerischen Leitung wird das zusammen und den Kolleginnen der Dramaturgie wird das auf die Beine gestellt. Und dann kommt ja schrittweise dann die Umsetzung, das fängt an mit der Besetzung des künstlerischen Teams, die meistens ja Gäste sind. Ne? Also man muss dann ja entscheiden, wer würde das machen, wer käme dafür in Frage, wer hat Interesse daran. Und dann auch die Besetzung, dann geht es weiter, wird es konkreter ein bisschen. Jedes Stück braucht ja gewissermaßen, muss ja zugerichtet werden. Einfach für die, es wird ja kaum noch ein klassisches Stück, wird ja kaum noch so unplugged gespielt. Natürlich braucht es da Kürzungen oftmals auch, weil es einfach für die heutige Zeit die 4-5 Stunden Hamlet oder Faust oder so, die tut sich kaum noch jemand an und deshalb muss man es auch für die Besetzungsmöglichkeiten natürlich passend machen. Das ist dann schon konkreter, die Arbeit mit der Regie, was Konzeption angeht, was die Fassung angeht, wie besetzen wir das, können wir das so besetzen? Meistens muss man natürlich da auch runtergehen von der, was die Personage angeht, ne? Und so, und dann steht schon mal das Konzept, also sollte stehen. Und dann beginnt, das ist sozusagen die Produktionsbetreuung, dann natürlich der Probenbesuch, das Feedback geben, das Gucken, das hat sich die Regie zusammen mit dem Ensemble vorgenommen, das Stück auf in Hinblick auf bestimmte Aspekte zu untersuchen und da sozusagen die künstlerischen Entscheidungen zu treffen. Lässt sich das auch so umsetzen dann auf der Probe oder muss man umdenken, muss man sagen, es bilden sich andere Schwerpunkte. So eine Inszenierung ist ja meistens eine Art Interpretation und das muss natürlich auch während des Schaffensprozesses, sollte das dann auch immer sollte immer geschaut werden, ist das tragfähig, das, was man sich vorher so ausgedacht hat, was man damit erzählen will, wie man es erzählen will.
Ne? Ja, aber was ist jetzt konkret der Unterschied zwischen Dramaturgie und Regie? Also das Regie gibt ein Konzept vor und du bist als Dramaturg dabei. Was genau ist deine Aufgabe im Probenprozess?
Also im Probenprozess ist es im Grunde der schon natürlich mit vielen Informationen aus dem Inneren des Schaffensprozesses versehene Zuschauer, kritische Zuschauer, der innerhalb dieses Prozesses eben die Regie, aber auch die Schauspieler berät, ihm beisteht und immer einen objektiven Blick bietet. Natürlich ist das jetzt, deshalb sagte ich im Grunde klassische Tätigkeit. Es ist heutzutage so, dass sich das Tätigkeitsfeld ja doch dann recht eklatant verschoben hat.
Okay.
Weil diese produktionsbetreuenden Aufgaben des Dramaturgen eigentlich immer weiter zurückgedrängt wurden oder sich auf andere Tätigkeitsfelder verschieben mussten. Das hat einfach damit zu tun, dass natürlich mit Personalveränderungen, die generell die Stadttheater haben und also der Dramaturg, der jetzt auf jeder zweiten Probe sitzt und wirklich völlig eintaucht in diesen Stoff, in dieses Stück und sozusagen permanent an der Seite steht des Regisseurs. Natürlich ist der große Unterschied, die Regie ist sozusagen die künstlerische, trägt die künstlerische Verantwortung, Gesamtverantwortung für dieses Gesamtkunstwerk Theater.
Ja.
Das heißt, die Regie ist diejenige, die die Form festlegt, die, also die Form, die Gestalt sozusagen, welche Ausdrucksmittel werden überhaupt benutzt, beziehungsweise die Schauspieler mit den Schauspielern zusammen dann diese Gestaltung eben im Probenprozess vornimmt. Und da ist natürlich der die Dramaturgie ist da immer nur Zuträger. Ne? Also sie berät, sie vermittelt auch, es kann ja auch gut mal sein, dass es zwischen dem Ensemble und der Regie, wie soll man sagen, größere Verständigungsprobleme gibt und das irgendwie nicht mehr zusammen an einem Strang gezogen wird. Und das ist, da ist natürlich auch dass man dann auch ein bisschen die Feuerwehr spielt oder Mr. Wolf sozusagen. Ja. Und nicht Mr. Wolf, das ist vielleicht ein falsches Bild, aber Vermittler auch ist. Und aber es sind eine Vielzahl von Sachen jetzt dann hinzugekommen im Laufe der letzten Jahrzehnte, die, wie gesagt, das Berufsleben ein bisschen verschoben haben. Es ist zum Beispiel jetzt muss ich ein bisschen ausholen, aber die Stadtgesellschaften sehen ja so komplett heute anders aus oder die überhaupt die, für die man Theater macht, sind ja also extrem viel segmentierter oder fragmentierter, als das noch vor 50 Jahren der Fall war oder vor 60 Jahren, 50 Jahren fing das wahrscheinlich an. Als man noch so dieses homogene Bildungsbürgerpublikum hatte, dass alle, wo ein Abo zum guten Ton gehörte, gewissermaßen. Und das ganz selbstverständlich war der Theatergang. Die gesamte Medien- und Kulturlandschaft hat sich natürlich so elementar verändert und die Gesellschaften haben sich verändert. Das heißt, du kannst nicht mehr heute Theater machen, einfach für ein homogenes Publikum, sondern du musst versuchen, ganz viele unterschiedliche Gruppierungen innerhalb der Stadtgesellschaften anzusprechen, zu adressieren. Du hast also Theater für Kinder, für Jugendliche, für unterschiedliche Gruppierungen, du hast immer noch natürlich den Bildungsauftrag mit Klassikern, auch natürlich mit zeitgenössischem Theater, aber all das, das heißt, du versuchst auch viel mehr über kleinere Formate, versuchen einzelne Publikumsgruppen anzusprechen, ins Theater zu bringen, also die Schwelle, die da besteht, auch gerade bei jüngeren Leuten, für die Theater vielleicht dann auch mal sowas ist, was das machen die alten Menschen oder so, ne, den Zutritt zu ermöglichen, zu zeigen, nee, wir sind jetzt nicht nur für eine ganz bestimmte Altersgruppe oder Gesellschaftsschicht da, sondern für alle Menschen wollen wir da sein. Ja. So. Das ist natürlich auch eine Dramaturgenarbeit, diese ganzen Formate eigentlich jetzt zu betreuen und
aber ist ja auch ein bisschen auch so ein Spagat, ne? Also dass man die jungen Leute ins Theater, fürs Theater begeistert, ohne dass man die Älteren, die wir ja auch brauchen und die wir auch gerne bei uns haben, vor den Kopf stößt und mit zu modern und zu. Also finde ich, ist ja eine spannende Aufgabe. Was ist Theater? Oder weil mein Idealbild von Theater ist ja immer Theater für mehrere Generationen und das ist durchaus möglich an einem Abend, glaube ich. Also ich glaube, man kann zum Beispiel jetzt hier, was ist der Vorname oder wie es euch gefällt oder Kasimir und Caroline, kann man ja durchaus jung sehen und als älterer Mensch auch sehen und genießen. Und das ist ja so die Aufgabe, glaube ich, ne? dass man schafft, in diesen Stücken eine möglichst Bandbreite an Publikum anzusprechen, weil wir nicht nur noch diese kleine Prozentzahl, weil die würden nicht ausreichen.
Absolut. Nein, das ist natürlich der Vorsatz von Theater generell. Das ist natürlich, sag mal so, von 8 bis 88 wäre jetzt ein bisschen zu, vielleicht, aber absolut, da stimme ich dir absolut zu. Also, dass man wirklich mit, und das schafft auch gutes Theater. Gutes Theater wird genauso junge Menschen ansprechen wie, wie ältere Menschen. Ja. Klar, der Spagat besteht im Grunde darin, oder dass die große Anstrengung muss dahin gehen, dass immer wieder junge Leute sozusagen geworben werden fürs Theater. Mhm. Und das ist natürlich auch, ich kann es von mir selber sagen, ich war nie mit der Schule im Theater. Mhm. Also ich glaube, das erste Mal, dass ich mit der Schule jetzt zum Beispiel, also ich überhaupt, und vom Elternhaus auch nicht so, das erste Mal, dass ich wirklich so vom Theater in Verbindung, das war eine Abiturfahrt nach Wien im 13. Jahrgang, und da habe ich einen Sommernachtstraum gesehen, das am Burgtheater. So, vorher, das ist heute natürlich bei fast allen Schulen anders. Also ja, ja, klar. Zum Beispiel in Osnabrück, die haben eine riesige, auch einen wirklich von der Personage wirklich toll besetzte, ganz große Theaterpädagogik.
Du warst in Osnabrück auch?
Auch, ja, genau. Das war vor, war im Grunde jetzt vor Memming, mein letzter, letztes Theater, genau. Und die hatten mit, ich weiß nicht, über 45 Schulen hatten die wirklich ein festes Abosystem, dass die mindestens zweimal, sogar häufiger, manchmal ins Theater gegangen sind, alle Schüler dieser Schulen. Und klar, das ist sicherlich für die eine oder andere, ist es dann auch so, ja, es ist jetzt, es ist von der Schule organisiert, natürlich, aber sie lernen das kennen, und das ist diesen Keim zu setzen erstmal, einfach, dass das was Tolles sein kann, dass es das gibt, überhaupt in dieser immer stärker medial vermittelten Welt.
Absolut. Ja. Und ich glaube auch, dass die Leute natürlich durch, dass viele junge Leute einfach Angst haben, ins Theater zu gehen, weil sie Angst haben, es nicht zu verstehen. Also, dass es ein Programm ist, weil die noch nie was von Horvath gehört haben oder jetzt von Schnitzler oder so. Ja. Aber es ist ja wichtig, damit die, also, dass unsere Zuhörerinnen auch wissen, es ist ja nichts, was man nicht verstehen kann. Also wir machen ja schon Theater und gucken, dass wir eine Geschichte erzählen und nicht irgendwas Abstraktes zu bauen, wo die Leute dann denken, hey, was ist das eigentlich, und verstehen es nicht. Und ich glaube, da hat sich auch Theater gewandelt. Weil es war ja mal eine Zeit lang in Deutschland ja auch so, da war es ja egal, ob da jetzt 10 Leute sitzen oder 150 oder 300. Ja. Weil die Leute, es wurde subventioniert. Also konnte man ja im Prinzip machen, was man wollte, und hat damit natürlich auch so ein bisschen das Publikum aus dem Theater getrieben.
Absolut, das war sogar auch, wie zum Beispiel meine erste Intendantin in Erlangen sagte, wir haben massiv über die 70er und 80er tatsächlich auch versucht, dieses bildungsbürgerliche Publikum, die, was immer mit dem Begriff die Zahnärzte sozusagen aus dem Theater. Ja, man wollte natürlich, man wollte junge Menschen, man wollte Studenten, man wollte am besten Arbeiter, damals noch so 70er, und jetzt nicht so dieses saturierte Bürgertum dort. Das hat man, das war die größte Säule natürlich, ja, des Theaters. Und sie sagte, naja, wir haben jahrelang an der Abschaffung dieses Publikumssegments gearbeitet, und jetzt, also sie sprach das eben Anfang des neuen Jahrtausends aus. Jetzt versuchen wir alles, es zurückzubekommen. Natürlich, weil jedes Stadttheater braucht seine Abonnenten. Das ist eben eine Bank, eine feste Zuschauerbank. Und das speiste sich natürlich vorwiegend auch eben aus dieser, ich sage jetzt noch, Bildungsbürgerschicht. Mhm. Das ist so ein bisschen die Verlaufskurve dessen. Da ist natürlich auch der Anspruch, klar, als es noch keine Finanzierungsprobleme gab, als auch, ich sag mal, die Gelder doch sehr locker saßen an den Häusern, da hat man so ein bisschen anders gedacht. Ist doch toll, wir provozieren, das ist ja unser Auftrag auch, wir wir ja, also nicht nur provozieren, sondern wir setzen eben Impulse auch, und dann wurde eben das Türenknallen auch als durchaus als Bestätigung empfunden. Und ja, also sehen wir heute eine völlig andere Situation. Ne? Und ich finde es auch eben wichtig, tatsächlich ein gemischtes Publikum zu haben, dass einfach wirklich viele, ein größerer Teil der Stadtgesellschaft sagt, super, das gibt es. Und natürlich, das weiß man ja auch aus unzähligen von Erhebungen oder so, es gibt viele Menschen, die verabschieden sich ab einem bestimmten Alter, ich sag mal mit 16 oder so, vom Theater. Das ist dann erstmal uncool oder wie man es auch sagt, oder dann vielleicht doch auch mit Schule sehr eng verzahnt. Aber wenn, aber das sind dann auch durchaus Menschen, die zurückkommen. Ja. Wenn sie nicht völlig mit Arbeit, von Arbeit oder von Familie oder so völlig absorbiert werden, dann kommen die auch zurück. Ja. Und sie sollten zumindest das in der vorher schon mal kennengelernt haben.
Ja. Lass mich konkret fragen, was ist für dich gutes Theater?
Oh, das ist das darfst du eigentlich nicht solche Fragen stellen, weil dann sprengt das den Rahmen.
Also für dich persönlich, also wenn du ins Theater gehst, wo denkst du, ja, das war jetzt, ich habe jetzt gutes Theater gesehen?
Gutes Theater erstmal muss mich mitnehmen im Sinne von emotional mitnehmen. Es muss mich emotional ansprechen, sei es im Komischen, sei es im Tragischen. Gutes Theater muss natürlich wirklich von, ich sag mal, von Gedanken beseelt sein. Beseelt sein, so dass, oder befeuert sein, so dass der Funke auf mich überspringt und mich zum Nachdenken animiert. Das wäre eine weitere, also es muss sinnlich sein. Und gleichermaßen aber auch natürlich das Hirn in Bewegung setzen. Sodass, wenn ich rauskomme und mich auch unterhalten habe, natürlich auch trotzdem darüber hinaus sozusagen auf Trab hält, gedanklich. Ich finde, ums negativ nicht so gutes Theater ist, zum Beispiel, wenn es gedanklich Sachen nur reproduziert, die eh klar sind. Das heißt, wenn es nicht von einem, also es ist ja nicht ganz, man merkt ja, dass das Konzept hat ja über, muss ich kurz rechnen, damit ich nicht, 2500 Jahre eigentlich gut funktioniert, seit den Griechen zu sagen, zum Beispiel Tragik ist das, was tragisch, was erstmal nicht leicht aufzulösen ist. Wo man eben nicht sagen kann, ja, das ist doch der ist doch klar, das ist jetzt der Schurke und das ist jetzt das Opfer oder so. Ne? Also was ist ein tragischer Konflikt? Und gutes Theater ist basiert im Grunde auf diesen Überlegungen. Tragische Konflikte sind Konflikte, die erstmal nicht in einem Schwarz-Weiß-Muster denken auflösbar sind. Ja. Um nur mal ein Beispiel zu nennen.
Und ist meistens auch die Grundlage einer guten Komödie übrigens.
Richtig, genau. Die gute Komödie ist die, natürlich, wo du lachend, also über das Lachen im Grunde auf einen tiefer liegenden Konflikt oder ein Konfliktfeld oder eine Tragik in der menschlichen Conditio Humana, nenne ich es mal, oder ist jetzt doppelt gemoppelt, also in der Conditio Humana hingewiesen, also gestoßen wirst sozusagen, lachend hineinfällst. Ja. Ne? Aber genau, es muss Sinn machen. Und nicht so gutes Theater finde ich das, was immer dort, wo im Grunde mehr behauptet wird, als die Inszenierung bieten kann. Also wo es sozusagen ein Missverhältnis gibt zwischen dem, was es ist jetzt nicht so gut formuliert, aber wie soll ich sagen, das prätendiert mehr zu sein, als es eigentlich, als es ist in der Form, in der Gestalt, in der als Gesamtkunstwerk. Ja. Das ist auch dann, wo man so denkt, okay, oder was zum Beispiel so zugekleistert wird, wenn man sagt, naja, die Message stimmt ja. Die Message, die Haltung, die stimmt ja. Dann muss ich mich jetzt nicht um das andere so kümmern. Ne? Das ist auch so eine Sache, wo ich dann nicht so, wo ja, eher dann verstimmt werde, ja, sage ich.
Aber man merkt schon jetzt an der Antwort, dass du doch sehr leidenschaftlich Theater machst. Das ist schön.
Ja, es ist natürlich so, klar, du brauchst auf der einen Seite die Leidenschaft, aber du sollst natürlich dann auch so den nüchternen Blick der Indifferenz haben, wenn du die Arbeit im Arbeitsprozess.
Als Dramaturg meinst du jetzt?
Als Dramaturg, ja. Genau, ja. Also das sollte man schon haben.
Wie machst du das? Schaffst du es immer, die Leidenschaft in der Arbeit, also schaffst du es tatsächlich, den objektiven Blick zu behalten in der Arbeit?
Also das ist das Wunschdenken. Das ja. ist sozusagen, das wäre, aber das ist natürlich auch nicht zu hören. Es gibt immer diese Art von Tunnelblick. Du fällst mit dem, also erstmal generell ist es natürlich so, die Leidenschaft besteht darin, dass wirklich bei dem Mitfiebern, was ich fast immer habe, dass es gelingen möge, dass es, und das merke ich auch bei die Aufregung, die wirklich, das sage ich jetzt nicht irgendwie, das ist kein Fake, sondern die Aufregung wirklich, die einen ergreift bei den ersten Durchläufen, bei den Endproben und dann natürlich völlig bei der Premiere, dass es gelingen möge, dass das, was man sich vorgenommen hat, in Anführungsstrichen, also was man erzählen wollte mit dem, wie man es erzählen wollte, natürlich dann konkret mit dem Ensemble, das ja nun da steht dann sozusagen mit allem, mit vollem Einsatz und eben das zu ihrer Kunst dann macht, letzten Endes, indem sie es spielen. Und das ist sozusagen die Leidenschaft, die ist immer da. Mhm. Natürlich während der Arbeit sollte man sich als Dramaturg davon auch befreien und nicht immer sozusagen automatisch mitlaufen mit einer Inszenierung, sondern da auch gucken, wo verlässt sie jetzt eigentlich den Weg, der eingeschlagen werden sollte, um das Ziel zu erreichen. Wo ist es sozusagen ein künstlerischer Irrweg beschritten? Und das ist die eine Seite. Und den nüchternen Blick brauchst du natürlich auch, dass du sollst ja auch ein bisschen wie so ein Preview-Zuschauer dort sitzen und sagen, Leute, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich glaube nicht, dass das, was ihr intendiert, sozusagen im Spiel zu senden, würde man modernen Kommunikation zu vermitteln, also ja. Auszudrücken, dass das ankommt in der Art, sondern dass es verständlich ist oder so. Das ist wirklich auch heutzutage, weil du hast vorhin völlig richtig gesagt, ein großes Problem. Und das darf man nie klein, das sollte man nie klein reden oder denken, ist erstmal, es gibt prinzipiell heutzutage eine strukturelle Überforderung, gerade heutzutage, der Zuschauer. Das hat damit zu tun, dass gerade auch Klassikern, aber ich kenne auch moderne Textflächen, ist natürlich auch jetzt nicht. Erstmal ist es eine fremde Sprache, es ist eine Verssprache zum Beispiel, egal ob jetzt Shakespeare oder Goethe, eine Verssprache, die auch ja oft auch noch gesprochen wird, die sich mit vielen Redewendungen, Ausdrücken versehen ist, die ich heute nicht mehr in der Alltagssprache so. Ich muss mich darauf konzentrieren, ich muss gleichzeitig dem physischen Geschehen folgen. Ich muss den Rollenwechsel. Heute ist ja auch, es gibt viele Doppelbesetzungen. Ich muss das mit der Personage auf die Reihe kriegen. Das alles ist erstmal auch oft ein Hauch von Überforderung. Und was ich schade finde, ist, und damit meine ich nicht, dass man jetzt total immer, man sollte nie Theater nur vom Zuschauer denken, um Gottes Willen. Aber es ist auch gut, mal zu sich diese Blickwinkel auch während des Schaffens anzueignen und zu gucken, was kommt da eigentlich dann, also was kommt da so rüber? Ne? Und ist es vielleicht nicht auch mal hier zum Beispiel vom Gas zu gehen und zu sagen, so, oder die Frage auch, ist das jetzt von der Räumlichkeit oder so, ich kann das eigentlich gar nicht richtig verstehen, also auch verständnismäßig, akustisch meine ich jetzt, muss man da nicht das nochmal ein bisschen anders dramaturgisch denken, eine Szene, damit es verständlicher wird, und so, inszenatorisch auch. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber...
Ja, du hast vollkommen richtig auf alles geantwortet. Ich finde das spannend, weil du quasi jetzt nochmal zusammenfassend halt deinen Job als Dramaturg nochmal beschrieben hast bei den Proben, als objektiver Beobachter quasi, wenn man so will, auch Anwalt für die ZuschauerInnen, die ja. So ein bisschen, also dass du als Repräsentant der ZuschauerInnenschaft quasi sagst, verstehe ich gerade nicht oder und das kommt mir jetzt unverständlich vor, schaut mal, ob ihr da und da noch ein bisschen was dran arbeiten könnt, irgendwie, damit es am Ende ein Produkt wird, wo alle dann sagen können, alles ist toll.
Das wäre zu wünschen.
Ja, das ist eine schöne... Jetzt habe ich noch zwei Fragen, mit der Bitte um kurze Beantwortung. Ja. Also zumindest die eine. Die eine. Es gibt in Deutschland diese Unterscheidung zwischen U und E. Sinnvoll oder nicht sinnvoll?
Nein, absolut. Absolut nicht sinnvoll. Gute, ich glaube, das hat ja auch Brecht gesagt, gute E ist auch immer U. Und für mich ist auch gute U immer E. Von daher, ich glaube, das macht keinen Sinn. Also sollte eigentlich, also das ist eine der wesentlichen Bemühungen, im Grunde beides immer zusammen zu haben.
Perfekt. Jetzt die letzte Frage, die stelle ich eben. Warum machst du diesen Beruf?
Das ist im Grunde, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das so eine freie Entscheidung ist, weil ich bin so da eben hingekommen, nicht als eine Entscheidung, die ich zur Schulzeit getroffen habe, sondern wirklich durchs Machen. Und das, wie gesagt, man wird von dem gestreiften Virus gebissen oder nicht. Und dem Moment, dem ich gebissen wurde, war es für mich so, ich habe es gemacht.
Weißt du den Moment noch? Weißt du den Moment, wo du gebissen wurdest?
Ja, das kann ich genau sagen. Das war eine irre Off-Theater-Produktion. Das Tragödie der Rächer, ein spätelisabethanisches Stück in Berlin Mitte mit einer wunderbaren Crew. Wirklich, also ganz bunt zusammengewürfelt. Und wir hatten nun dieses, also im Grunde totale Trash-Stück aus dem 17. Jahrhundert mit Hunderten von Leichen. Und das war einfach ein solche, also die gesamte, die Probenzeit, das war eine solche irre Sache für mich, die mich sozusagen aus dem Uni-Zimmer direkt abgeholt hat. Also aus dem Unisaal, aus dem Vorlesungssaal. Wo ich dachte, das ist, also ich hab sogar da noch mit, das war das erste und letzte Mal, dass ich auf der Bühne stand, aus guten Gründen, aber da hat es mich gepackt.
Schön, so schön, super. Hast du ein Highlight in dieser Spielzeit eigentlich? Oder eins, ob es jetzt war oder nicht war, also ein Stück, wo du gesagt hast, darauf freue ich mich besonders, du persönlich?
Ah, es sind mehrere. Ist immer natürlich, ich denke natürlich jetzt gerade auch von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit her und sollte auch und ist auch so natürlich da jetzt Gleichmaß und so. Ich freue mich jetzt als sozusagen der ganz kleine Literaturwissenschaftler, der noch in mir steckt, freue ich mich sehr auf Orlando, einfach weil das auch, weil ich das für ein sensationell tolles Buch halte und natürlich wirklich wahnsinnig gespannt bin, wie das auf dem Theater dann funzen wird.
Absolut. Ja, freue ich mich auch drauf. Sven, vielen Dank. Das war dein erster Besuch hier im Podcast. Es war großartig. Wir sehen uns wieder. Und zwar bist du Dramaturg dann bei Quartett.
Ja.
Da arbeiten wir dann zuerst mal richtig zusammen. Ich freue mich sehr drauf und sage danke und bis bald.
Danke dir auch. Bis dann.
Ja, vielen Dank, Sven Kleine, für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um meine Fragen zu beantworten. Und Sie sehen daran, liebe HörerInnen, dass Theater immer nur möglich ist mit ganz vielen Menschen, die nicht alle im Rampenlicht stehen, aber ohne die Theater auch gar nicht möglich wäre. Und so möchten wir auch in den nächsten Folgen einen Blick auf diese Personen werfen, sei es aus der Technik, aus der Schneiderei oder aus dem KBB, das Künstlerische Betriebsbüro, die obere Etage quasi. Auch da werden wir demnächst wieder neue spannende Geschichten erzählen können. Nächste Woche dann zu Gast Katharina Graf, die oben auch im KBB sitzt. Und was sie genau macht, das erfahren Sie dann in Folge 13. Aber jetzt freue ich mich auf ein erneutes Gespräch mit Madita Skülford, unsere Regieassistentin, die bis vor kurzem noch Madita Ahrweiler hieß. Ich soll darauf hinweisen, dass sie nicht geheiratet hat. Also Glückwünsche zur Hochzeit wären überstürzt an dieser Stelle. Liebe Grüße, Madita, das sollte ich sagen, habe ich getan. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen zurück, Madita Skülford. Und ich begrüße erneut Madita Skülford. Jetzt fragen Sie sich Skülford, den Namen habe ich in diesem Podcast noch nie gehört. Stimmt, in der vierten Folge hieß sie noch Ahrweiler. Aber jetzt erstmal hallo Madita.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist. Du betreust gerade der Reigen und das ist in diesem Haus deine...
Oh Gott, wie es euch gefällt. Danach kam Vorname und dann ist es jetzt meine dritte Produktion.
Deine dritte Produktion?
Ja, genau.
Okay, jetzt kannst du schon ein bisschen mehr Einblick haben. Was genau sind deine Aufgaben als Regieassistentin?
Ich glaube, die Frage hatten wir schon mal, aber ja, die Betreuung des Stückes und einfach alles, was so ein bisschen anfällt. Keine Ahnung, soufflieren ist eine große Aufgabe. Bei manchen Stücken mehr, bei manchen Stücken weniger. und ansonsten, wie gesagt, Kommunikation mit den Gewerken und einfach, keine Ahnung, mal ein Requisit holen oder so.
Ja. Wie sehr ändert sich deine Aufgabe oder das Gefühl für deine Aufgabe mit dem Wechsel des Regisseurs, der Regisseurin?
Also es wechselt unglaublich. Bei manchen Produktionen bin ich eben eher jemand, der tatsächlich sich nur darum kümmert, dass sozusagen die Organisation alles funktioniert und so. Und bei anderen Produktionen wird auch meine Meinung eingefordert oder es gibt auch einfach, der eigene Blick wird auch gefordert und man ist eben nicht nur stilles Mäuschen. Und das ist schon sehr faszinierend. Und wie gesagt, die Arbeitsweise der Regisseure unterscheidet sich ja auch extrem, wodurch sich meine Aufgaben auch sehr wechseln können.
Ja, und was ich toll fand, war, du hast ja bei uns den Vornamen gemacht und es war schon seltsam, als du weg warst für uns, also dass du plötzlich nicht mehr dabei warst. Wie ist das für dich, so eine Produktion dann gehen zu lassen? Fällt dir das leicht oder warst du froh, uns los zu sein?
Es war sehr seltsam. Also im großen Haus, da bin ich ja dann als Inspizientin immer dabei und bei Studioproduktion nicht. Und das dann loszulassen, es hat noch nicht ganz funktioniert. Also die ersten drei Vorstellungen habe ich mir dann auch noch angeschaut. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass ich das Stück zu oft gesehen habe. Ich hatte keinen Blick mehr von außen oder ich habe nicht mehr richtig zugehört, nicht mehr richtig hingeschaut, weil ich eben wusste, was passiert. Deswegen freue ich mich dann in ein paar Wochen nochmals mehr anzuschauen, weil man verliert einfach, als Inspizientin habe ich ja noch andere Sachen zu tun, da achte ich ja eher darauf, dass alles technisch und so funktioniert und muss auch selbst noch Sachen machen, aber wenn ich nur sozusagen nichts zu tun habe und es mir so anschaue, da brauche ich ein bisschen Zeit dazwischen, sonst rede ich jeden Text mit im Kopf und weiß genau, was als nächstes passiert und dann wird es auch ein bisschen Ich werde blind.
Ja. Wie sehr ändert sich bei dir, wenn du am Anfang der Produktion stehst, du liest das Stück das erste Mal und dann ist irgendwann Premiere, also nach Wochen ist irgendwann Premiere. Wie verändert sich deine Sicht auf das Stück?
Unglaublich, es verändert sich bevor eine Produktion beginnt, da lese ich es ja schon mal meistens. Kommt drauf an natürlich, wann das Textbuch kommt. Und dann zur Konzeptionsprobe hört man es ja dann erst das erste Mal, wie die Schauspieler es sprechen. Und dann hat man auch schon Gedanken und vielleicht verändern sich da schon Sichtweisen. Und dann über die Arbeit hinweg merkt man manchmal, vor allem bei hier dem Stück, beim Reigen, ist es mir schon sehr oft gegangen, dass ich die Szenen, weil sie ganz anders, ganz viele verschiedene Lesearten haben, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, oh, das habe ich ganz anders gesehen und das habe ich ja gar nicht so gelesen. Und dann ist es ganz faszinierend zu sehen, diese anderen Lesearten, die es eben gibt und wie stark sich die ganze Szene und die Dynamik der Schauspieler verändern kann.
Mhm. Woran, also wie siehst du das? Also woran machst du es fest?
Es kann ganz große Veränderungen sein. Ja. Keine Ahnung, wenn ich eine Szene zum Beispiel im Grundgefühl eher als eine harmonische Szene gelesen habe, ja, und der Regisseur oder die Regisseurin dann aber einen ganz anderen Gedanken hatte, dass da irgendwie ein Konflikt noch drin ist oder dass es da so Spannung gibt oder einen Klassenunterschied, der irgendwie da reinspielt, den ich nicht bedacht habe. Und dann die Szene wird dann natürlich was ganz anderes, eine ganz andere Spannung entsteht und der ganze Inhalt verändert sich ja auch, obwohl das Gleiche noch gesagt wird,
ja,
aber die Bedeutung ist ja eine ganz andere.
Ja. Und wie wenn du jetzt in so einer Arbeit bist wie jetzt der Reigen, denkst du noch oft an deine Arbeit vom Wie es euch gefällt zurück oder ist es bei dir dann auch so, dass es erstmal, das ist abgeschlossen, es beginnt tatsächlich was Neues?
Unterschiedlich, also ich denke manchmal an, wie es euch gefällt, vor allem da Johanna ja die auch, also da Christine ja auch bei Johanna mal gelernt hat und so. Und dann sind manchmal so Momente, wo ich denke, oh, das ist ein bisschen Déjà-vu oder so. Oder da merkt man dann die Einflüsse. Aber ansonsten bin ich eigentlich eher die ganze Zeit im Moment und in der Arbeit. Und es sind dann eher so in den Pausen, wo ich dann irgendwie Vergleiche ziehen kann zwischen den verschiedenen Produktionen, verschiedenen Regisseuren und der Arbeitsweise. Aber in der Arbeit am Probentag selbst bin ich voll im Stück.
Absolut, ja, das merkt man auch. Was glaubst du, was am Ende vom Reigen für unsere ZuhörerInnen rauskommt?
Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, weil ich glaube, es kann sehr variieren von Zuschauer zu Zuschauer. Ich weiß, was die Regisseurin sozusagen möchte, was herauskommt. Und ich bin sehr gespannt, ob ihre Rechnung aufgeht. Das ist ein sozusagen, dass alle mit dieser Erkenntnis oder mit diesem Gefühl herausgehen aus der Aufführung. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr persönlich und man kann ja auch aus diesem Stück auf vielen Ebenen persönliche Erkenntnisse herausnehmen.
Absolut, ja.
Und deswegen denke ich, es ist sehr unterschiedlich.
Genau, man kann was rausnehmen und man kann lachen.
Ja.
Das ist eigentlich perfekt für unsere HörerInnen, glaube ich.
Genau.
Also, wenn Sie jetzt Lust haben, Madita Skülfords dritte Regieassistenz zu beurteilen am dem 3.2. bei uns im Großen Haus. Um 20 Uhr ist die Premiere und dann spielen wir bis Ende der Saison Der Reigen von Arthur Schnitzler. Liebe Madita, ich danke dir sehr nochmal für deine Zeit. Wir werden dich eh öfter jetzt noch hören, weil du ja einige Assistenzen noch machst. Die nächste machen wir auch gemeinsam, wie wir schon gehört haben, und zwar Quartett.
Genau.
Du guckst mich so an, fragt ihr mich jetzt was dazu kann ich noch gar nicht sagen. Du hast gerade geguckt, war das auch so gemeint?
Ja, aber ich wollte nur noch anwerfen, dann bei der anderen Intendanzspitze.
Genau, richtig. Bei Alexander May inszeniert Quartett mit Miriam Smekal und mit mir, zwei Personenstück. Madita Skülford macht die Regieassistenz. Ich freue mich. Und Dirk Sesemann das Bühnenbild. Übrigens an dieser Stelle auch schon mal gesagt, aber darum kümmern wir uns in einer separaten Folge und dann haben wir dich auch wieder zu Gast. Also jetzt sage ich, danke für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Vielen Dank, liebe Madita, für deine Zeit. Und damit sind wir schon am Ende von Folge 12. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge haben, können Sie uns gerne schreiben in den Kommentaren unter der jeweiligen Folge. Oder Sie folgen uns auf Instagram unter Vorhang auf, der Theaterpodcast. Dort können Sie mir direkt Nachrichten schreiben, wenn Sie mögen. Ich selber bin bei Instagram unter Thorsten Hammer und das Landestheater Schwaben. Ebenfalls auf Facebook und auf Instagram und auch auf der eigenen Homepage landestheater-schwaben.de. Zur aktuellen Situation, zur Entscheidung der Findungskommission, wie gesagt, werden wir in den nächsten Folgen noch eingehen. Was das bedeutet, können wir noch gar nicht übersehen, weil jetzt beginnt natürlich so eine Zeit des Abwartens und ein bisschen auch der Unsicherheit, aber das gehört zu diesem Beruf nun einmal dazu. Die Findungskommission hat ihre Entscheidung getroffen. Schade für Christine Hofer, die, wie ich finde, eine tolle Intendantin hier für Memmingen gewesen wäre. Und nichtsdestotrotz natürlich Glückwunsch an die neu gewählte Intendantin Sarah Kurs, die dann den Kurs bestimmt ab der Saison 2024-2025. Bis dahin sind wir nach wie vor die Neuen, erst seit ein paar Monaten hier und wir freuen uns auf den Rest der Spielzeit. Die nächsten Premieren sind jetzt schon in Vorbereitung. Wie gesagt, heute Premiere Arthur Schnitzlers Der Reigen und dann geht es Schlag auf Schlag. Terror von Ferdinand Schirach hat im Großen Haus Premiere und dann kommt Quartett von Heiner Müller im Studio. Und darüber werden wir uns in den nächsten Folgen ausführlich beschäftigen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Hoffe, wir sehen uns wieder in Folge 13. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin. Ciao.